Hallo und willkommen zu Reingehen, dem Podcast zur Wochentaz. Samstags reden wir hier über zwei Geschichten aus unserer Wochenzeitung. Und wir reden mit den AutorInnen hinter diesen Geschichten. Ich bin Stefan Hunglinger und in dieser Folge geht es um Impact ohne Paycheck, ums Ehrenamt. Weil die Polizei es nicht tut, durchforstet ein Baden-Württemberger in seiner Freizeit das Netz nach NS-Symbolen, Mordaufrufen und Volksverhetzung. Er hat schon hunderte Anzeigen gestellt. Ist das Zivilcourage oder Denunziation? Darüber hat sich Taz-Kollege Joost Maurin Gedanken gemacht. Zivilcourage, Fairness, Teamgeist, all das will gelernt und trainiert werden. Da spielen die über 80.000 Sportvereine in Deutschland eine entscheidende Rolle. Doch was passiert, wenn sich in diesen Keimzellen der Demokratie immer weniger Menschen ehrenamtlich engagieren? Meine Kollegin Alkenbrun ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Das sind die Geschichten der Woche. Bei Reingehen. Neben mir sitzt jetzt mein Kollege Joost Maurin. Er arbeitet als Redakteur in der Taz-Redaktion Ökologie und Wirtschaft. Schön, dass du da bist, Joost.
Wirtschaft und Umwelt.
Oh, entschuldige bitte.
Öwi ist ein Uralter.
Entschuldige bitte. Joost, du bist eigentlich unser Taz-Experte für Ernährungsfragen, für Gentechnik, für die Lebensmittelindustrie. Dafür bist du bekannt. Wie kam es, dass du dich jetzt diesmal mit Hassrede in den sozialen Medien beschäftigt hast?
Also ich habe schon häufiger über Influencer geschrieben, zum Beispiel, wie die sich finanzieren und also politische Influencer. Und das sind häufig halt eher, ja, vielleicht auch rechtspopulistische, rechtsradikale Leute. Und darauf bin ich gekommen, weil auch Landwirte da mitmischen. Und so bin ich überhaupt auf dieses Influencer-Thema gestoßen. Und das hat mich dann so stark interessiert, dass ich da immer weiter recherchiert habe, weil ich glaube, dass die immer mehr Einfluss gewinnen auf den politischen Diskurs.
Okay, jetzt sagen wir so leichtfertig Hassrede, aber was ist das eigentlich? Oder wenn man es anders sagen möchte, ich werde das doch wohl noch sagen dürfen?
Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Definitionen. Also jetzt hier in dem aktuellen Text, da geht es ja nur um Straftaten. Also Beleidigungen, die halt so krass sind, dass sie die Menschenwürde so stark verletzen, dass das dann eben strafrechtlich relevant ist. Oder um Volksverhetzung oder um das Zeigen von Kennzeichen von NS-Organisationen zum Beispiel.
Und kann man dazu was sagen, wie groß das Ausmaß von Hassrede oder strafrelevanter Hassrede im deutschsprachigen Netz ist?
Ja, also es gibt eine Erhebung vom Statistischen Bundesamt vom ersten Quartal 2025 und da kam raus, dass 34% der Internetnutzenden in Deutschland nach eigener Einschätzung auf Webseiten oder in den sozialen Medien Beiträge im Zusammenhang mit Hassrede wahrgenommen haben und das sind 6 Prozentpunkte mehr als 2 Jahre zuvor, also die Tendenz ist steigend.
Und trotzdem wird es nicht richtig geahndet von den Polizeibehörden.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt da tausende von Ermittlungsverfahren jedes Jahr, auch viele Sanktionen, die dann verhängt werden. Aber es ist so, dass diese ganzen Verfahren oder die meisten, die gehen eben nicht zurück auf, ich sag mal, anlasslose Ermittlungen der Polizei. Also die gehen nicht auf Streife, ja, und gucken so, ne, ist hier alles in Ordnung, sondern die warten überwiegend darauf, dass jemand außerhalb der Behörden solche Delikte anzeigt. Also zum Beispiel, ja, die Betroffenen selber, die Opfer oder eben Zeugen, die das einfach im Internet sehen.
Jetzt hast du genauso einen Zeugen getroffen für deine Recherche. Fabian F. nennst du ihn oder den Hassanzeiger. Wie hast du den kennengelernt?
Ja, den habe ich im Zusammenhang mit früheren Recherchen zu diesen Influencern kennengelernt. Der hatte das selber gelesen, einen von diesen Texten, und hat sich dann bei mir gemeldet, weil er auch eben sich um solche Leute kümmert sozusagen und hat mir dann geschrieben, er hätte schon so und so viel Anzeigen erstattet und da hatte ich in dem Moment keine Zeit, mich drum zu kümmern, hatte dann aber das mal abgespeichert und dann irgendwann hatte ich mal Zeit, habe den angerufen. Dann hat er mir die Geschichte erzählt und dann dachte ich so, das ist ja schon heftig. Also eine einzelne Privatperson stellt hunderte von Anzeigen. Und dieses Problem Hass im Netz, das ist ja sozusagen allgegenwärtig. Man fühlt sich auch so ein bisschen machtlos dagegen, finde ich, als
Einzelner. Es wäre wie ein Sisyphus-Aufgabe.
Genau, und also man denkt so, wir müssen das so hinnehmen, ja. Da stehen dann solche Leute wie Elon Musk dahinter mit ihren Plattformen, J.D. Vance, der da ja sich de facto auch dafür einsetzt, dass sowas eben nicht sanktioniert wird wirkungsvoll. Und was können wir jetzt da eigentlich gegen tun? Also es ist ja wirklich eine Bedrohung der liberalen Demokratie. Und da fand ich das super interessant, so einen Menschen wie diesen Hassanzeiger mal vorzustellen, weil der tut ja was dagegen, ne?
Und du hast ihn zu Hause besucht, Fabian F. Was ist das für ein Typ? Wem müssen wir ihn uns vorstellen?
Also das ist ein 25-Jähriger, der sieht ganz normal aus, so, ja, Jeans, T-Shirt und so. Der wohnt halt in einem Dorf, kann man richtig sagen, so in Baden-Württemberg. Mir ist gleich aufgefallen, als wir uns dann getroffen haben, dass er auch sonst wohl sehr engagiert ist. Also er hatte da in seinem Auto so Sachen von der Feuerwehr und so Sanitäter-Rucksack und so. Und er hat mir halt erzählt, dass er da eben bei der Freiwilligen Feuerwehr auch aktiv ist und als Sanitäter auch. Und genau, das fand ich ganz interessant. Also das ist so ein Typ, der sehr engagiert unterwegs ist. Er arbeitet so als Naturschutzexperte. Das macht er jetzt auch nicht nur, um Geld damit zu verdienen, offenbar, sondern weil er davon überzeugt ist.
Den Naturschutz meinst du?
Genau, ja. Mhm.
Und hat der eine juristische Ausbildung oder wie kann er unterscheiden, was jetzt quasi strafrechtlich relevante Hassrede ist und was nicht?
Nee, also er hat keine Ausbildung dafür, also es ist wirklich ein Privatmann. Aber er hat sich, wie er mir sagte, also das Strafgesetzbuch fand er schon immer interessant.
Okay.
Auch als Jugendlicher. Und also der hatte da, als ich ihn besuchte, standen da neben dem Monitor auch hier StGB, ne, also Strafgesetzbuch, dicker Wälzer, StPO, Strafprozessordnung, dicker Wälzer und noch so andere. Also der fuchst sich da wirklich rein und der macht das ja schon seit 2019 jetzt regelmäßig diese Anzeigen und der kennt dann eben auch so viele einschlägige Urteile und hat sich da so reingefuchst, würde ich mal sagen, ja.
Und hat der was gesagt, was 2019 so die Initialzündung war für ihn?
2009, nee, das hat er nicht gesagt, aber er sagte mir, dass er auch mal im analogen Leben so eine Anzeige gestellt hätte. Und zwar war er da in Würzburg am Hauptbahnhof und hat dann jemanden gesehen, der einen Hitlergruß gezeigt hat.
Okay.
Und das hat er dann auch angezeigt und der Typ wurde dann tatsächlich bestraft dafür. Und das ist offenbar etwas, wo der schon immer sehr sensibel war, ja. Und dann hat er im Internet halt, ist er ja auch dann immer wieder auf solche Straftaten gestoßen. Dann hat er versucht, die Leute erstmal anzuschreiben und sagt, hier, das ist illegal, was ihr da macht und so. Und ist da aber nicht weit gekommen. Also die haben dann, sagt er, die meisten haben eben diese Posts dann nicht gelöscht, sondern ihn dann selber beschimpft und so, ja. Und dann hat er das, ich glaube, auch den Plattformen gemeldet. Damals wurde vielleicht auch noch häufiger reagiert. Aber er sagt dann eben, was nützt das, wenn was gelöscht wird und in derselben Zeit werden 10 neue Posts dieser Art dann veröffentlicht.
Und du hattest es ja schon gesagt, die Plattformen sind da auch nicht wahnsinnig hinterher.
Genau, also das muss man sagen. Also die haben ja immer ihre Community-Richtlinien. Das ist ja so das Wichtigste für die offenbar, ja. Aber die sind so vage teilweise, dass die da einen riesen Ermessensspielraum haben. Und also ich habe selbst mal ja auch eine Erfahrung gemacht. Ich wurde ja auch mal da so beleidigt bei YouTube als Arsch, Idiot. Ich muss mal nachgucken, was noch. Also das waren schon eine ganze Reihe von Beleidigungen, wo ich auch sagen würde, das ist schon ein bisschen mehr als so, was man auch als Journalist, finde ich, so, ja, tolerieren sollte. Das habe ich dann gemeldet und dann hieß es eben, ja, verstößt nicht gegen unsere Community-Richtlinien und dann blieb das dann online, ne?
Ja. Und der Hassanzeiger, der Fabian F., hat der Erfolg mit dem, was er da macht?
Ja, also er sagt, dass die meisten Anzeigen tatsächlich dann zu Sanktionen führen.
Ach krass, okay.
Genau. Sanktionen heißt nicht, dass die Leute, also heißt nicht unbedingt, dass die Leute dann verurteilt werden und vom Richter landen oder so oder vor einem Gericht. Die meisten Strafverfahren, die werden ja von den Staatsanwaltschaften schon im Vorfeld erledigt. Also das läuft dann so, dass die Staatsanwaltschaft dann den Beschuldigten schreibt, sie haben das und das getan, das ist strafbar. Wir sind bereit, das Verfahren einzustellen gegen eine Geldauflage von X Euro. So, ja. Und viele akzeptieren das dann, zahlen das und damit ist die Sache erledigt. So, nicht? Aber wenn die Leute dann sagen, nee, ich bin nicht einverstanden, dann geht das weiter und dann landet das dann vielleicht irgendwann vor Gericht. Ja.
Du hast deine Recherche ja unter die Frage gestellt, ist das Denunziation oder löbliches Ehrenamt? Was würdest du denn nach der Recherche sagen?
Also ich finde das auf jeden Fall einen überlegenswerten Ansatz. Also es ist auf jeden Fall besser als nichts zu tun, ne? Als das einfach, also wenn du jetzt so einen Post siehst, der offenbar illegal ist, dann einfach wegzuschauen, das finde ich, das kann nicht die Lösung sein, ne? Also genauso würde ich halt, wenn ich jetzt auf der Straße einen Nazi sehe, der da Hakenkreuze an die Wand sprüht, ja, dann würde ich den auch anzeigen. Also und das würde ich eigentlich auch von jedem erwarten, das zu tun, so, ne? Und warum sollte das jetzt im Internet anders sein? Also ja, ich glaube schon, dass das ein sinnvoller Ansatz ist, ja. Also ja.
Vielen Dank, lieber Just, dass du uns von deiner Recherche erzählt hast. Aber bleib doch bitte noch einen Moment hier, denn wie jede Woche hat das Gesellschaftsteam der Wochentaz dann noch etwas vorbereitet.
Das Ding der Woche.
Das Ding der Woche kommt heute als Foto zu dir, denn das Original war nicht aufzutreiben. Du wirst gleich sehen, warum. Hier, mach mal diesen Umschlag auf, dass
okay.
Du mich aufreißen. Was siehst du?
Ein Schwarz-Weiß-Foto. Ich weiß noch nicht mal, wie rum ich das halten muss. Es könnte ein Stein sein.
In der Tat.
Zwei verschiedene Farben.
Ein Stein, der von sehr, sehr weit herkommt.
Ah, Meteorit oder sowas?
Ja. Da gab es diese Woche eine Nachricht.
Ah ja, stimmt, genau. Hier, irgendwo in Westdeutschland. Wo war denn das? Da ist doch was eingeschlagen.
In Koblenz.
In Koblenz, ja.
In Rheinland-Pfalz.
Ah ja, genau.
Ist tatsächlich ein Meteorit vom Himmel gefallen und in ein Familienhaus eingeschlagen.
Ah ja, stimmt.
Und hat ein fußballgroßes Loch im Dach hinterlassen und ist dann gelandet im Schlafzimmer der Familie. Verletzt wurde Gott sei Dank niemand. Ich habe mich gefragt, kennst du dich aus mit Astronomie, mit Meteoriten, Just?
Nicht viel, aber ich weiß, dass es vor ein paar Jahren sowas Ähnliches gab in Elmshorn bei Hamburg.
Aha.
Das ist in einen Garten eingeschlagen und der Hausbesitzer hat das, glaube ich, für Tausende von Euro verkauft an ein Museum in Hamburg.
In der Tat, das sind unglaublich wertvolle Materialien, die da vom Himmel fallen. Die sind ja mehrere Milliarden Jahre alt, stammen aus der Zeit, als das Sonnensystem überhaupt entstanden ist. Und auch hier in Koblenz war zuallererst die Frage, wem gehört das Ding jetzt? Die Polizei hat das an sich genommen und gesichert und jetzt ist aber entschieden, nee, das gehört tatsächlich dem der Person, die das Grundstück besitzt, auf der Meteorit landet. Das haben natürlich jetzt gleich WissenschaftlerInnen Interesse angemeldet.
Ja, herzlichen Glückwunsch an den Empfänger.
Vielen Dank dir, lieber Just, und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke.
Ich freue mich sehr, dass Alken Brohn jetzt hier ist. Hallo Alken.
Hallo Stefan.
Alken, du bist aus Bremen zugeschaltet und arbeitest auch von dort aus für den Regionalteil Nord der Taz. Diesmal hast du zu Sportvereinen recherchiert. Wie sieht das bei dir selbst aus? Bist du in einem Sportverein aufgewachsen und bist du jetzt in einem Verein?
Nee, so gar nicht. Ich war nie im Sportverein. Ich
bin da eher, also wenn es darum geht, wie ich auf das Thema gestoßen bin, dann lief es, glaube ich, über meine Kinder. Aha. Meine Tochter wollte gerne Volleyball spielen, Volleyball lernen und hat dann so ein 1,5 Anläufe genommen. Und das waren in beiden Vereinen, waren das auch jugendliche Trainerinnen, die das irgendwie gemacht haben. Das merkte man, die haben das nicht gelernt, weil bei meiner Tochter war es so, der hat das nicht gereicht, dass sie da irgendwie ein bisschen pritschen kann. Die hätte so, okay, die hätte mitgenommen werden müssen. So. Mhm. Und da habe ich dann schon gedacht, so, naja, wahrscheinlich haben die niemand anderes. Und im anderen Volleyballverein hier in Bremen weiß ich, da ist eine Frau, die ist 85 und macht es noch. Also ich wusste, dass Sportvereine, dass die nicht überquellen so mit Personal.
Was mich total überrascht hat, als ich deinen Text gelesen habe, ist, wie viele Menschen in Deutschland Mitglied in einem Sportverein sind. 1/3 der ganzen Bevölkerung, schreibst du. Ist ja unglaublich.
Ja, fand ich auch. Voll gut.
Die Bedeutung der Vereine, wenn ich dich richtig verstanden habe, liegt aber nicht nur darin, dass sie so viele Mitglieder haben, sondern da geht es auch um was ganz Essentielles für die Gesellschaft, richtig?
Ja, und darauf bin ich dann eben auch erst im Laufe der Recherche so richtig gekommen, weil ich ja selbst kein Sportvereinsgewächs bin, habe ich mir das erst klar gemacht, was da eigentlich passiert, ne? Dass das einer der wenigen Orte ist, so in Deutschland, wo ganz verschiedene Menschen zusammenkommen. Das hat mir der eine auch gesagt, mit dem ich gesprochen habe, der meinte, naja, er hatte halt dann mit den Arztkindern gewetteifert und er selbst ist aus Kasachstan gekommen mit seinen Eltern, als er 7 Jahre alt war und hatte so einen ganz anderen Hintergrund als die. Wobei ich jetzt nicht weiß, was seine Eltern gemacht haben, aber genau. Das ist eigentlich ziemlich toll, dass es solche Orte überhaupt noch gibt in Deutschland. Das wäre schön, wenn es sie weitergeben würde.
Alles toll, 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 könnte man jetzt denken. Aber ganz so ist es nicht. Du hast es vorhin schon gesagt. Es gibt da ein Problem. Welches ist das Problem?
Also grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland, dass die Zahl derjenigen, die sich ehrenamtlich betätigen, in allen möglichen Bereichen, also es gibt es ja auch in der Kommunalpolitik oder in der Kultur, in Schulen und Kindergärten, diese Zahl nimmt ab. Jetzt auch nicht ganz massiv, aber es wird weniger. Der einzige Bereich, in dem es jetzt in der letzten Erhebung mehr waren als vorher, waren so Katastrophenschutz und Rettungsdienste. Mhm. Das ist leicht gewachsen, aber ansonsten, genau, werden es immer weniger. Und die wenigen, die verbleiben, machen immer mehr. So, das ist das Ergebnis des, das ist der sogenannte Freiwilligen-Survey der Bundesregierung. Mhm. Und das gilt eben für den Sport auch. So, und dann war das so, dass ich im Herbst kamen diese beiden Zahlen parallel raus. Das eine war absoluter Mitgliederrekord in Sportvereinen. Und das andere war weniger Ehrenamtliche. Und weil ich mich zu der Zeit eben so wegen meiner Tochter mit diesem Thema beschäftigt hatte, habe ich diese Zahlen wahrgenommen. Das ist ja oft so in Recherchen, finde ich, dass irgend sowas Persönliches da sein muss, dass man überhaupt so ein Thema als Thema erkennt. Und das war in diesem Fall dann so.
Absolut. Um welche Aufgaben geht es denn da, wenn wir über die Sportvereine sprechen? Also fehlen da TrainerInnen und was braucht es denn noch, damit so ein Sportverein überhaupt funktionieren kann?
Ja, das musste ich mir eben auch erst erklären lassen, weil ich das selber nicht kenne aus eigener Anschauung. Also am allermeisten fehlen die sogenannten Funktionsträgerinnen, also die den Verein im Grunde verwalten, ne? Das ist ja der Vorstand, der Vereinsvorstand, aber dann auch so Sachen wie die Sportwarte, die das ganze Spielgeschehen organisieren und Platz- und Hallenwarte. Also das sind die, die halt einfach, ja, die haben so feste Aufgaben und die können nicht sagen, ich mache das jetzt mal für eine Woche und dann nicht mehr. Mhm. Es fehlen aber auch, also jetzt im Durchschnitt, also über alle befragten Vereine hinweg, das hat wiederum eine andere Untersuchung ergeben, das war der Sportentwicklungsbericht, den es alle 2 Jahre gibt, glaube ich. Weiß jetzt gerade nicht genau. Genau, danach fehlen aber auch Trainerinnen und Übungsleiterinnen. Trainerinnen sind die für bestimmte Sportarten und Übungsleiterinnen, das sind so im Breitensport, die alles Mögliche machen können.
Und konntest du auch herausfinden, woran das liegt, dass es da immer weniger Ehrenamtliche gibt? Also sind das, böse gesagt, sind das Eltern, die ihre Kinder einfach nur abgeben wollen, aber nicht mehr mithelfen wollen? Oder was ist da der Grund für den Rückgang?
Also das, was erhoben wurde, also was man jetzt wirklich von den Daten hat, ist, dass für die meisten, die mit dem Ehrenamt aufhören, und das ist über alle Bereiche hinweg so, sind zeitliche Gründe. Mhm. Einfach zu wenig Zeit. Im Sport war es gesundheitliche Gründe waren das zweite, wo man wahrscheinlich dahinter vermuten könnte, ne, das hat dann auch was mit Altersgründen zu tun. Das wurde auch nochmal eigens abgefragt. Ich frage mich schon auch, ob das auch was mit einer, also ob das so kulturelle Gründe sind, dass es einfach nicht mehr so üblich ist, sich einfach zu engagieren, so einfach so Sachen zu machen, ohne dass einem jemand Geld dafür gibt. Ich muss ja sagen, ich bin ja doch Mitglied in einem Sportverein, aber nur weil das Gelände so schön ist. Und mit dem Forscher ist es wirklich.
Was ist das für ein Gelände?
Ja, das mag ich jetzt nicht sagen, dann gehen wir alle hin.
Okay.
Und mit dem Vorstand habe ich mich schon ein paar Mal über dieses Thema unterhalten. Also wir haben da auch angeregt diskutiert, weil die haben sich alle auch so beklagt und die jungen Leute und keiner will mehr Verantwortung übernehmen und so. Und das sind alles so ältere Herren, deren Frauen jetzt nicht so übermäßig berufstätig waren. Also wo die, ne, die haben denen den Rücken freigehalten, hatten selbst dann auch die Zeit, dann auch ein paar Stullen zu schmieren für einen Sportverein und die Männer haben halt gearbeitet, nehme ich an, und mussten sonst nicht so viel machen. Und das hat sich ja alles ganz schön geändert. Wenn ich so überlege, ich bin ja selber nicht aktiv ehrenamtlich. Wir haben halt, glaube ich, einfach alle gut zu tun. Und wenn wir nicht gut zu tun haben, dann haben wir das Gefühl, gut zu tun zu haben. Genau, und das, was ich erst dachte, vielleicht haben wir uns so eine Konsumhaltung auch angewöhnt. Also das ist ja auch ne, diese Erwartung auch von der Politik. Macht ihr mal so. Es sind die anderen. Die anderen sollen machen.
Und ich habe mich gefragt, wie gehen die Vereine jetzt damit um, mit dieser Situation? Was tun sie, um wieder mehr Ehrenamtliche zu gewinnen?
Also ganz viele jammern einfach nur, wie ich das gerade sagte. Die sind alle so doof. Und die wollen ja nicht und die machen ja nicht und die kommen ja nicht. Also ich bin ja schon ziemlich lange jetzt auch in diesem Beruf, ein Vierteljahrhundert. Und ich habe in den letzten Jahren, ich glaube, das fing in der Pandemie an, ich kann das immer weniger ab, auch als Journalistin so einzusteigen in dieses allgemeine Geklage, wie schlimm alles ist und es wird weniger oder mehr und alles ganz schrecklich. Und ich habe dann ziemlich schnell geguckt, was gibt es denn für Alternativen, also gibt es Möglichkeiten, gegenzusteuern? Deine hat es ja auch gerade gefragt. Und genau, und das fing damit an, dass ich noch eine Studie in die Finger bekam. Da hatte der Landessportbund Niedersachsen das für das Land Niedersachsen auf den Sport bezogen untersuchen lassen und hatte so Empfehlungen hinten dran. Und da stand drin, gut wäre das zum Beispiel auch, wenn man die Leute wertschätzend verabschiedet. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich dachte so, ja, stimmt. Das kann man ja auch machen. Also das, was ich so kenne, ist so aus dem Bekanntenkreis, sobald jemand aufhört, gibt es böse Blicke und jetzt lässt du uns im Stich. Und dann sich sowas zu überlegen, ob das dazu führt, dass jemand dann auch vielleicht wiederkommen mag nach einer Pause, das fand ich ziemlich klug. Genau, und dann habe ich geguckt, ich habe dann gefragt beim Landessportbund Niedersachsen, habt ihr jemand in der Nähe von Bremen, die einfach, ja, die irgendwie gegensteuern und die sich was überlegt haben? Und dann haben die mir die Handball-Sportgemeinschaft Verden-Aller empfohlen. Und da bin ich dann mit einer Fotografin hingefahren, habe beim Training zugeguckt. Und du wolltest ja wissen, was die machen. Das steht ja alles in meinem Artikel, den alle lesen sollen. Die machen ziemlich viel. Und was die vor allem machen, ist, dass die so ganz konsequent auf die Jugendarbeit setzen. Die versuchen sich ihren eigenen Nachwuchs ranzuziehen. Und dass das sinnvoll ist, das weiß man auch aus der Forschung. Also die Sporthochschule in Köln hat sich damit viel beschäftigt. Da habe ich auch mit einer Wissenschaftlerin gesprochen. Das zahlt sich aus. Also wenn die nicht einfach nur mal lochen müssen, sondern wenn man die einbindet, wenn man die fortbildet, wenn man denen die Möglichkeit gibt, sich auch auf Social Media auszutoben. Also wenn man den Verein so zu ihrem Verein macht, dann bleiben die auch gerne da. Das war das eine, die Jugendarbeit. Und ach so, ja genau. Und dann dieser Verein, die haben jemand, die speziell für das Freiwilligenmanagement zuständig ist.
Interessant, Freiwilligenmanagement.
Genau, die warten nicht darauf, dass die Leute kommen, so, weil von selbst kommt dann halt erstmal niemand, sondern die haben jemand, die Simone Dunker, die macht das jetzt seit 2024, die spricht Leute gezielt an. Also die weiß zum einen, was zu tun ist im Verein. Das hattest du ja vorhin auch gefragt. Ne? Es geht ja auch um so ganz kleine, sie nennt das kleine Ehrenamt, wie Trikots waschen und so. Die weiß, was zu tun ist und die weiß, welche Leute Lust haben, was zu machen. Und sie weiß vor allem, wofür die brennen. Weil das ist ganz zentral offenbar beim Ehrenamt, dass du die Leute da abholen musst, wo sie sind. Also die haben zum Beispiel einen 16-Jährigen, der ist Torwart und der macht nur Torwarttraining. Dafür brennt er, darauf hat er richtig Lust und dann muss er auch nur das machen. Genau, und so machen sie das in dem ganzen Verein. Zu dem übrigens auch eine Inklusionsmannschaft gehört, was ich sehr schön finde.
Lieber Eiken, ich kann mir vorstellen, dass deine Recherche auch dazu beiträgt, dass Leute wieder drüber nachdenken, vielleicht ehrenamtlich zu engagieren. Ich danke dir vielmals, dass du hier warst.
Danke dir.
Das war Reingehen, die Geschichten der Woche. Wenn es euch gefallen hat, teilt den Podcast gern mit allen, denen ihr Gutes wünscht. Die Texte zu dieser Folge und viele weitere spannende Geschichten findet ihr am Kiosk in der gedruckten Wochentaz oder auf taz.de. Die Taz im Netz hat keine Paywall. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das tun über unser freiwilliges Bezahlmodell Taz zahlig. Den Link packe ich in die Shownotes. Wenn ihr Lob, Kritik oder Wünsche habt, schreibt uns gerne an reingehen@taz.de. Ein großes Danke an Daniel Fromm für den Schnitt, Eva-Lotte Andereja für die Produktion, an Nikolai Kühling für die Musik, danke an Sima Ibrahimi und Lisa Schwedeck für das Cover. Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Okay, guck. Hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das sofort hört dann.
Ah ja, okay. Ja, ja.
Bling, 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 dann hört man da so ein...
Habe ich zu schnell gesprochen?
Nö.
Nee?
Okay.
Gut. Alles gut.
Dann war's das. Gut, dann kümmere ich mich jetzt wieder um Herrn Weimer.